Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Ich bin wieder dabei, Jana Hulwig, und mir gegenüber sitzt die liebe Sandra Brauer.
Guten Morgen oder Moin aus Hamburg. Ich war ganz überrascht, als Jana eben gerade Hallo, Hallo, Hallo sagte, weil ich mit einem Hello, Hello, Hello gerechnet hätte. Macht aber nichts. Wir freuen uns sehr auf unsere zweite Folge.
Ich muss ein bisschen variieren. Also wir können jetzt nicht jedes Mal dasselbe machen, aber es muss so einen Wiedererkennungseffekt geben. Aber es muss ja auch spannend bleiben. Von daher, genau, wir variieren. Das nächste Mal geht's in Hola, Hola, Hola. Ich lerne gerade ein bisschen Spanisch nebenbei, damit ich mich zumindest im Restaurant verständigen kann. Also es bleibt spannend.
Ich danke dir, finde ich gut. Was sagst du? Wie war es so in den letzten 2 Wochen? Was sind so deine Highlights? Gibt es vielleicht auch irgendein Lowlight, was du uns berichten möchtest? Vielleicht starten wir damit mal. Erzähl.
Sehr gerne. Ich glaube, Highlight war in den letzten 2 Wochen, dass ich mit 2 KundInnen wieder intensiver zusammenarbeite, bei denen ich bei dem einen vor 2,5 Jahren und bei dem anderen schon vor 5, 6 Jahren ein Halo-Intranet eingeführt habe und da unterstützt habe. Genau.
Das musst du kurz erklären, was ist das?
Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht großartig Werbung machen, aber trotzdem erklären, was es ist, weil es vielleicht interessant ist für die eine oder andere Person. Halo ist ein Social-Intranet-Anbieter, unter anderem plus eben nochmal weitere Funktionen und Bereiche, die man da so zunehmen kann. Aber das Kernprodukt ist tatsächlich ein Social-Intranet und relativ beliebt eigentlich im Dachraum. Und ich mache ganz gerne Halo-Projekte, weil es wirklich eine schöne Software ist und begleite meistens auch die Kunden dann über einen längeren Zeitraum, wenn das Ganze auch eingeführt ist, um dann eben zu gucken, so dass das Intranet-Management auch wirklich gut läuft und nachhaltig aufgebaut ist etc. Und das sind jetzt eben 2 Kunden. Das läuft jetzt, wie gesagt, beide Intranets laufen schon seit ein paar Jahren und jetzt, wir haben ja so eine Phase erreicht in dieser Branche, wo wir die Dinge nicht nur so laufen lassen und irgendwann ist dann der große, große Relaunch wieder quasi da oder wir müssen irgendwie die Software wechseln, sondern wir gucken alle paar Jahre eigentlich, funktioniert das Ganze noch so und gehen quasi, ich nenne das immer so gerne so ein Re-Strategy-Prozess, wo man quasi nochmal auf der grünen Wiese mehr oder weniger anfängt und quasi sich das ganze Thema inklusive Tool und Co. einfach anguckt und schaut, wo sind so die größten Baustellen, was funktioniert gut, in welche Richtung sollten wir jetzt einfach weiterdenken und wie können wir das Ganze strategisch auch nachhaltig weiterentwickeln. Das war so mein Highlight, weil mir diese Projekte und diese Themen tatsächlich immer sehr viel Spaß machen.
Cool, danke für den Einblick. Vielleicht für alle, also die jetzt nicht sofort bei Social Intranet wissen, was genau sie da gemeint hat, die liebe Jana. Ich denke mal sofort an so alte Geschichten rund um SharePoint, aber auch Microsoft Teams und Co. Das sind doch auch Social Intranette, oder?
Ja, das ist ganz spannend, weil Microsoft Teams jetzt an sich eher so ein Collaboration-Tool ist, also ein chatbasiertes Zusammenarbeitstool, wenn man es jetzt so sehen will. Du kannst es auch ein Stück weit für interne Kommunikation verwenden, das ist aber sehr spezifisch, von Kunde zu Kunde verschieden. Aber ich sag jetzt mal von der reinen Definition, Social Intranet sind wirklich diese internen Informations-Kommunikationsplattform, wo ich eben die Möglichkeit habe, News zu schalten, wo ich zentrale Infos ablegen kann, wo ich mich austauschen, vernetzen, interagieren kann. Genau, das sind so Social Intranets. Und klar, es gibt die in zig verschiedenen Varianten. Und es gibt auch nicht nur Halo, sondern natürlich auch Stuffbase und Co. Aber natürlich auch zum Beispiel im M365-Umfeld haben wir ein Intranet, wie du sagtest, vielleicht auf SharePoint-Basis. Und haben aber solche, ich sag mal, Social-Anwendungen, wie zum Beispiel Viva Engage, ehemals Yammer. Und klar, Teams ist natürlich extrem socialig geworden und auch da lassen sich natürlich gewisse Formen der internen Kommunikation abbilden, was immer auch auf die Zusammenarbeit dann sehr direkt einzahlt. Also es ist so ein Thema für sich. Vielleicht können wir da nochmal auf eine Folge zukommen, weil das natürlich so eines meiner Kernthemen ist, insbesondere so Intranets und Social Intranets. Und das macht mir immer sehr viel Spaß, weil es da einfach um ganz, ganz viel eben geht, was einfach sehr zentral für die interne Kommunikation eines Unternehmens ist, weil ein Social Intranet oder ein Intranet meistens so das Hauptinstrument der Kommunikation darstellt, zumindest auf so einer Unternehmensebene. Genau, das war so mein Highlight. Vielleicht kannst du, bevor ich mein Lowlight sage, auch dein Highlight einmal erzählen. Was war los?
Danke. Ich hatte tatsächlich gerade einen ähnlichen Gedanken, ob das nicht auch eine Variante wäre, dass wir erst mit unseren Highlights anfangen, dann mit den Lowlights jeweils fortführen, um dann wieder zu einem guten Hauptpunkt der Folge zu kommen oder wie auch immer.
Oh, da wurde die Stimme gleich ganz tief.
Ja, ich habe mich bemüht. genau, was war denn mein Highlight? Im Moment ist eher meine Coaching-Brille sehr präsent. Das würde ich sagen, also die 1-zu-1-Geschichten, das wechselt bei mir ganz gerne mal. Und ich erinnere mich unter anderem an ein oder zwei Auswertungsgespräche vom Link Personality Profiler. Das ist so ein wissenschaftlich basiertes Persönlichkeitsanalyse-Tool, was ich immer mal wieder einsetze. Das ist jetzt nicht der Hauptteil meiner Coaching-Rolle, damit zu arbeiten. Aber gelegentlich wird es angefragt oder biete ich das mal an, wenn jemand halt in einer anderen Geschwindigkeit als in einem längeren Coaching-Prozess zu mehr Klarheit über seine oder ihre Motive, Werte und daraus abgeleitete Kompetenzen kommen möchte. Und ich persönlich, ich bin halt sehr wissenschaftsgläubig, um es so zu sagen. Und ich mag Struktur und ich mag Tools, wie wir schon ein bisschen hatten jetzt auch in unserer Startfolge. In diesem Fall ist es keine KI, so würde ich das nicht bezeichnen, sondern ein Tool anderer Art. Und das, was halt in einer solchen Analyse herauskommt, ist halt sehr wohl strukturiert und eine Person, die sich gerade nicht so richtig sicher ist, wer sie eigentlich ist oder wer sie vielleicht auch mal sein möchte und was sie oder er kann, der kann halt ganz schnell einen guten Überblick über das Innere bekommen. Und mich erfüllt es immer total, in ein solches Auswertungsgespräch zu gehen und halt zu erklären, was diese Analyse ausgegeben hat. Und dass diese Klarheit und diese Struktur auch dazu haben und zu sagen, was folgt denn jetzt daraus? Also an welchen Stellen möchte ich an mir arbeiten? Das weiß nicht, mich erfüllt das, also so strukturiert daran zu gehen. Und das aber immer verbunden mit mein Klient, meine Klientin ist okay, so wie sie ist. Und genau das bietet halt das Tool. Das war irgendwie gerade bei den letzten beiden Malen war das besonders schön. Und ich erinnere mich noch selber an die Stimmung, die ich in den beiden Gesprächen hatte, die ich da geführt habe. Und gerade die 1-zu-1-Gespräche sind für mich immer so, dass ich da denke, da kann ich die höchste Wirksamkeit erleben, die höchste Wirksamkeit meiner Arbeit. Und das heißt nicht, dass ich nicht in Gruppenveranstaltungen oder auch Vorträgen mich wohlfühle, sondern das mit der Wirksamkeit ist da am ehesten bedient. Also der Wert ist da schon mir sehr wichtig. Ja, du möchtest etwas sagen. Ich sehe, dass Jana etwas sagen möchte.
Genau. Ich habe schon tief Luft geholt. Nee, was sind denn tatsächlich so Fragestellungen, die in so einem Prozess gelöst werden können? Also ist das egal? So privat, persönlich, beruflich? Sind das so grundsätzliche Fragen? Also brauche ich da so eine ganz konkrete Fragestellung oder gehe ich da eher mit so einem oder kann ich auch mit so einem allgemeinen Gefühl da reingehen und sagen, puh, habe gerade irgendwie eine unsichere Phase oder es läuft gerade ein bisschen chaotisch und bringt mir dieser Prozess dann Klarheit?
Ja, tatsächlich ist es schon hilfreich, wenn wenn es eine konkrete Frage gibt, aber theoretisch könnte diese Analyse auch vorgenommen werden, um einfach einen Überblick über sich selber zu bekommen, weil einige Menschen wissen vielleicht auch gar nicht, vielleicht auch jüngere Personen eher, was macht mich aus, was ist mir wichtig, also welche Motive treiben mich an, auf welchen Werten basiert mein Handeln, oh, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht oder was kann ich eigentlich gerade in so einer Krisensituation, somit könnte es schon eine allgemeine Frage geben mit, wer bin ich eigentlich und was will ich zum Beispiel, aber das Tool hat häufig eine große Wirksamkeit, wenn es in einer konkreten Lebens- oder Arbeitssituation angewendet wird. Theoretisch könnte das auch zum Beispiel in einer Paarbeziehung genommen werden, um so die Verschiedenheit oder auch die Gemeinsamkeiten der beiden Partner und Partnerinnen aufzuzeigen und zu sagen, ja, das sind vielleicht auch die Gründe, warum wir manchmal in Konflikte geraten. So kann man das in Teams genauso verwenden. Also es könnte auch mit verschiedenen Teammitgliedern angewendet werden und dann übereinander gelegt werden. Oder tatsächlich auch, um zu schauen, wie stressresistent bin ich eigentlich oder auch welche Gründungspersönlichkeit habe ich. Das kann mit diesem Tool auch abgefragt werden. Gerade diese vielfältige Einsatzmöglichkeit ist total cool. Also je konkreter die Frage, desto wirkungsvoller vielleicht auch das Ergebnis. Aber man kann es halt zu unterschiedlichen Themen und Anlässen nutzen. So, und gerade dieses, dass es zum Beispiel auch online verfügbar ist und dass man es digital ausfüllen kann, im Online-Coaching anwenden kann, das mag ich natürlich sehr, weil du weißt ja, mein Herz schlägt für Digitalisierung.
Schön. So. Das hätte jetzt auch ein guter Abschlusssatz sein können, aber wir sind gerade erst gestartet.
Ja, und genau, an unsere Zuhörenden, wir sind übrigens gerade in der Plauder-Anfangsrunde, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir haben uns für die Struktur unseres Podcasts überlegt, dass wir immer eher mit tatsächlich, wie ist es gerade, was waren so Highlights und vielleicht eben auch Lowlights der vergangenen Wochen, um dann so dahin überzugehen, euch vielleicht auch mit Themen möglicherweise oder bestenfalls zu inspirieren, die uns gerade in unserer Arbeitswelt beschäftigen. Aber gerade sind wir noch so ein bisschen in der Einstiegsrunde. Somit hört uns gern weiter beim Plaudern zu. Jana, was war dein Lowlight? Komm, erzähl. Magst du es verraten?
Das weiß ich sofort, weil ich tatsächlich sehr überrascht davon bin. Wir hatten es ja schon mal angesprochen. Ich bin ja quasi remote unterwegs, reise, arbeite parallel und bin noch sehr negativ überrascht, wie schlecht die Mobilfunkabdeckung in Spanien ist. Also das war tatsächlich mein Lowlight der letzten Wochen, dass ich öfter den Platz wechseln musste, weil die Verbindungen so schlecht waren. Selbst in Wohngebieten oder ländlich, aber da wohnen ein paar Leute, also die brauchen ja auch irgendwo ein bisschen Verbindung. Also ich war doch sehr irritiert und das hat auch ab und zu ein bisschen genervt, wenn man einfach sich nicht auf eine stabile Internetverbindung verlassen kann, sondern dann merkt nach ein paar Stunden, ich muss jetzt nochmal irgendwie einen Kilometer weiter wandern. Und jetzt bin ich gerade an einem Platz, wo sowohl hervorragende 5G-Verbindung ist, als auch zum ersten Mal überhaupt auf dem kompletten Platz gutes WLAN, guter Wi-Fi-Empfang. Von daher bin ich jetzt gerade sehr happy und das ist vielleicht auch noch das Highlight der Woche. Stabilen Mobilfunk, stabiles WLAN, es ist ein Traum.
Ja, sehr cool. Ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen sich vielleicht auch an dieser Stelle fragen, sag mal, wie läuft denn das eigentlich im Allgemeinen von unterwegs? Wie besorgt man sich dann da stabiles Internet? Also ich kenne diese Frage zumindest auch von anderen. Vielleicht kannst du da mal kurz einen Tipp mitgeben. Mal angenommen, ich würde mir zum Beispiel für den nächsten Winter, was nicht unwahrscheinlich ist, in den Semesterferien vielleicht 4 Wochen Auszeit gönnen. Auszeit im Sinne von, ich möchte woanders arbeiten, um mehr Sonne zu empfangen. Was muss ich denn dafür besorgen, dass ich halt dann eben möglichst stabiles Internet habe? Wie läuft das so?
Ich mache es mir sehr einfach. Ich habe so den größten Vertrag, Mobilfunkvertrag, den man sich bei einem der großen deutschen Anbieter holen kann. Und da sind knapp 100 Gigabyte Auslandsdatenvolumen drin. Und jetzt denkt man sich vielleicht bei 100 Gigabyte, boah, ist das viel. Da kann man ja eine Menge YouTube-Videos mit gucken. Aber das geht ja sowas von schnell runter. Also allein solche Teams-Videokonferenzen, also ich bin zu 99% in Teams unterwegs, die ziehen am Tag gerne mal so 5, 6, 7 Gigabyte, wenn ich von morgens bis abends in Teams-Konferenzen hänge. Wenn ich so 2, 3 Termine am Tag habe, sind trotzdem 3 Gigabyte weg. Und wenn man das dann mal auf einen Monat und rund 20 Arbeitstage hochrechnet, dann bleibt da nicht mehr viel. Von daher bin ich immer sehr dankbar, wenn irgendwo Wi-Fi-Empfang ist und ich das so ein bisschen ausgleichen kann. Ne? Also auch wenn man mal abends eine Serie gucken will, ja, dann lädst du eben eine Folge runter und bist direkt 400 MB los. Von daher mache ich es tatsächlich so. Ich kenne auch viele, die sich im Ausland eben SIM-Karten kaufen, weil ja oft im Ausland das Internet einfach günstiger ist, sich da irgendwo eine SIM-Karte zu holen und das darüber laufen zu lassen. Ich hatte das jetzt mal in Schweden überlegt, ob ich das tatsächlich tue. Aber prinzipiell komme ich mit meinen 100 Gigabyte eigentlich gut hin. Und im Zweifelsfalle kann ich mir so Datenpässe kaufen. Das kostet, glaube ich, rund 5 oder 6 Euro. Und dann habe ich für 24 Stunden unbegrenztes Datenvolumen. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel an einem Tag weiß, boah, heute geht's total ab und ich habe Gigabyte hoch und runter, ne? Wenn wir unsere Audiospuren vom Podcast zum Beispiel hoch und runter laden, dann weiß ich, für so einen Tag gehe ich entweder irgendwo Richtung WLAN oder hole mir so einen Datenpass und dann ist es auch fein. Und wenn man überlegt, dass andere Selbstständige irgendwie Räumlichkeiten mieten und Equipment da wahnsinnige Kosten haben, muss man ja wirklich bei mir als Remote-Workerin sagen, die Internetkosten, mal abgesehen von Hardware und Software, sind ja so mit der größte monatlichen Posten und das ist ja wirklich überschaubar. Deswegen denke ich an der Stelle auch immer, ja mein Gott, das kostet dann ein paar Euro mehr. Und dafür habe ich aber auch tatsächlich meine Ruhe. Und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch jetzt in Spanien so irritiert, dass ich mal nicht meine Ruhe habe, weil es hier überraschenderweise einfach schlechter ist. Und wenn jetzt viele sagen, ach, in Deutschland ist doch auch super schlecht, kann sein. Ich hatte in Deutschland bisher kaum Probleme, auch auf dem Land nicht. Aber da gibt es ja auch die eine oder andere Ecke, wo es keine Verbindung gibt. Von daher will ich das gar nicht schlecht reden, aber oder wegreden. Aber tatsächlich ist Spanien gerade so auf dem letzten Platz von meinen bisherigen Erfahrungen an europäischen, zentral- und westlich gelegenen Ländern, was das angeht.
Naja, spannend. Na, vielleicht kriegen wir ja den einen oder anderen Tipp von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer, wo es in Spanien gutes Internet gibt oder ob es da noch irgendeinen Trick gibt, obwohl ich kenne dich. Meistens bist du sehr genau in der Recherche und weißt eigentlich alles, was es dazu gerade an Möglichkeiten gibt. Finde ich ganz spannend. Das so viel dazu. Janas Vanlife war, glaube ich, der Hashtag. Soll ich dir mein Lowlight erzählen?
Bitte.
Ja, das ist immer so ein Ding, also das, was ich jetzt erzähle, da wird in der Selbstständigkeit gar nicht so häufig drüber gesprochen, aber ich hatte irgendwie jetzt gerade in den letzten Wochen zwei kurzfristige Terminabsagen, einmal von einem Workshop und einmal von einem ja, Beratungsgesprächseinsatz, um es so ganz grob zu beschreiben. Ich nenne mal keine Kundennamen an diesen Stellen. Und das ist schon ein bisschen schade. Einerseits natürlich, weil ich mich drauf freue und andererseits, weil es natürlich auch immer eine finanzielle Einbuße ist, aber es gehört halt zu unserem Leben dazu. Und rein inhaltlich hat es total Sinn gemacht, dass das abgesagt wurde oder wir uns entschieden haben, das abzusagen, je nachdem, wie man das so nimmt. Aber trotzdem ist das halt manchmal dann sind nicht so die schönsten Momente. Und ich bin immer Kandidatin, ja, wie nutze ich dann meine Zeit? Und ihr hört schon oder Jana ahnt es vielleicht auch schon, ich versuche da schon meine unternehmerische Resilienz zu nutzen und zu sagen, so, und was mache ich jetzt aus dieser Zeit und wie kann ich die so gestalten, dass sie besonders effektiv oder sinnvoll ist? Und ich freue mich gerade sehr, dass ich ganz viele To-Dos auf den Listen abarbeiten kann, gerade auch vom systemischen Netzwerk. Da ist über die Winterpause oder über die Weihnachtszeit ist doch ein bisschen mehr liegen geblieben als gedacht. Und das fühlt sich tatsächlich ganz gut an, so dass ja aus dem Lowlight jetzt tatsächlich vielleicht etwas geworden ist, was doch wieder ein bisschen heller strahlt. Und ich bleibe da immer zuversichtlich, dass sich das wieder ergeben wird und jetzt nicht jeden Monat irgendwelche Absagen eintrudeln, sondern vielleicht sich wieder spannende Themen auch daraus ergeben können.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, manchmal sind es ja wirklich, wie du sagst, Themen, die sich dann irgendwie ergeben oder dann sagt man auch so, ja Mensch, irgendwie, das hat sich so weiterentwickelt, dass es jetzt tatsächlich an der Stelle keinen Sinn mehr ergibt. Ich finde es immer schade, wenn man, ich hatte das nämlich, glaube ich, im Ende November oder Anfang Dezember letzten Jahres, da wurde ein Workshop wirklich, ich glaube, 2 Stunden vorher abgesagt. Das ist natürlich dann eine Zeit, die ich trotzdem buche, weil so kurz vorher, ne, das ist ja dann einfach so ein halber Tag Ausfall, den ich habe und das war dann auch mit dem Kunden auch direkt gesagt, um Gottes Willen, rechne das ab, weil ja, du kannst ja nichts dafür und das liegt an uns. Schade ist dann immer nur in solchen Prozessen, wenn dann irgendwann, wenn man diesen Workshop dann einen Monat später oder so nachholt und dann aber irgendwelche Stimmen kommen, die sagen, ja, und wir kommen ja gar nicht voran oder warum dauert das denn alles so lange? Also das hatte ich auch schon öfter, jetzt nicht bei dem Kunden, aber bei anderen, wo man dann sagt, ja, also es liegt nicht an mir und ich würde das gerne schneller machen und oft ist man ja von extern auch so ein bisschen, dass man vielleicht schneller das Ganze tun würde, als es intern überhaupt möglich ist, aufgrund verschiedenster politischer, organisatorischer Themen, was ja auch völlig verständlich ist und das muss ja auch irgendwie so sein, dass man von extern vielleicht schneller vorangehen will, als möglich ist, weil nur so vielleicht auch schneller getrieben werden können, als es rein intern möglich wäre. Genau, also dann ist es immer schön, wenn man dann trotzdem auf einem Level schwingt und sagt, gut, das hat funktioniert, weiter geht's.
Ja, so viel zum Behind the Scenes hinter unseren Welten, was hier so los ist. Und ja, Was sagst du so? Was schwingt dir aus den letzten Wochen noch nach? Was möchtest du heute unbedingt mit auf unsere Podcast-Agenda nehmen? Erzähl mal, worüber sollen wir uns unterhalten? Hast du vielleicht auch eine Frage dazu, die dich beschäftigt? Oder möchtest du einfach nur einem Thema Raum schenken und das mit unserer Community teilen? Wonach ist dir?
Ich würde gerne unsere Perspektiven zusammenpacken zum Thema Nähe herstellen oder Nähe empfinden. Wie nah wollen wir uns sein? Wie nah müssen wir uns sein? Einfach im Sinne von Remote Work, Hybrid Work oder Hybrid Work. Im Sinne von, muss ich ins Büro, um mich meinem Team nahe zu fühlen? Es hat mich in den letzten Wochen auch öfter beschäftigt, auch innerhalb von so strategischen Prozessen. Welche Formate braucht es, damit wir uns nahe fühlen? Braucht es wirklich Büroanwesenheitszeiten? Ich weiß, das Thema wurde in den letzten Jahren immer schon wieder in verschiedenen Phasen beleuchtet, aber immer wieder in diesen Phasen eben auch unterschiedlich oder mit verschiedenen Schwerpunkten. Aber es hört ja nicht auf, dass wir uns einfach insbesondere in der internen Kommunikation darüber Gedanken machen, welche Formate, Instrumente der Kommunikation wir aufsetzen, um tatsächlich Nähe herzustellen und wie viel vor Ort braucht es für Nähe? Und ist das tatsächlich der Garant für gute Teamarbeit, guten Zusammenhalt oder Zusammenarbeit? Genau. Vielleicht können wir da irgendwie nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil das fände ich ganz spannend, weil das immer wieder Dinge sind, wo es auch so ganz viele verschiedene Perspektiven gibt. Und zum Thema, warum machen wir diesen Podcast? Ich bin remote unterwegs, 99% der Zeit, selten irgendwie vor Ort. Und du bist ja in Hamburg. Ich glaube, du bist einfach, zumindest im Verhältnis zu mir, sowas von oft vor Ort und mit den Menschen wirklich im selben Raum, mit Einzelpersonen, mit Gruppen und wie da so unsere verschiedenen Perspektiven und Meinungen zu dem Thema sind.
Ich glaube ja auch, dass das ein großes Thema in der Arbeitswelt ist. Was heißt, ich glaube, ich weiß das eigentlich, weil mir das immer wieder gespiegelt wird. Und was ich an der Stelle ein bisschen vermisse, ist tatsächlich der Austausch in Teams zu der übergeordneten Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten und was brauchen wir dafür, um gut miteinander zu arbeiten? Natürlich dann auch noch die Definition, was bedeutet eigentlich gut miteinander arbeiten, ne? Und ich habe den Eindruck, dass gerade so über die Pandemie es sich ja so entwickelt hat, wie man jetzt miteinander ist. Und in den entweder Webinaren, Vorträgen, Workshops, was auch immer ich so unterwegs war, kam ganz häufig auf meine Frage hin, ja, wann habt ihr euch denn das letzte Mal dazu ausgetauscht, wie ihr miteinander arbeiten wollt, kam ganz häufig die Antwort, ja, das machen wir gar nicht. Also wir arbeiten irgendwie einfach miteinander. Gelegentlich gibt es eine Vorgabe, dass man halt jetzt zu 2 Tagen ins Büro vor Ort kommen soll. 3 Tage kann man gern zu Hause bleiben. Also diese Verordnung gibt es leider immer noch. Davon bin ich so gar keine Freundin, weil ich immer an die Selbstverantwortung glaube und Ermächtigung. Also dass man versucht, Gruppen zu stärken, indem man ihnen Verantwortung übergibt. Und ja, dass man auch gar nicht hinterfragt, ob es jetzt eigentlich gut so ist, wie es ist. So, also dass dieses Thema des Drübersprechens gar nicht aufgenommen wird. Und dann vielleicht in Teilen tatsächlich dieses Bedürfnis groß ist, mehr Nähe herzustellen. In anderen Teilen aber wiederum Menschen total froh sind, endlich die Kollegen und Kolleginnen nicht mehr zu sehen. Erstens, weil da vielleicht persönliche Befindlichkeiten sind, aber zweitens, weil sie vielleicht auch viel besser und effizienter und produktiver zu Hause arbeiten können, um möglicherweise auch Beruf, Familie und Privatleben zu vereinen. Und diese Bedürfnisse dann halt in Einklang miteinander zu bringen und das auch nicht losgelöst von den Unternehmenszielen, sondern auch da noch den Einklang hinzubekommen, ist, glaube ich, eine unendlich große Herausforderung. Vor allem, weil wir ja inzwischen in vielen Unternehmensbereichen oder auch Organisationen die Möglichkeit haben, Bedürfnisse zu äußern. Also ich sage es nochmal mit Absicht so, in vielen. Ich glaube bei weitem noch nicht, dass das überall zulässig ist. Und ja, das lädt natürlich auch dazu ein, Reibung zu erleben in der Theorie und miteinander in den Ring zu steigen, um auszuhandeln, wie hätten wir es dann gerne. So, das sind so erste Gedanken dazu, wenn du dieses Thema mit aufbringst.
Ja. Steigen wir direkt ein oder sollen wir nochmal ein zweites Thema mit aufmachen und dann
gucken? Nö. Ich glaube, wir steigen direkt ein. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal und ich ahne, dass wir uns vielleicht auch in diesem Thema verlieren und möglicherweise schieben wir mein Thema auf die nächste Folge, was überhaupt nicht schlimm ist, weil das Thema, was du aufgebracht hast, mich natürlich genauso bewegt, wenn es um das gesund digital miteinander leben und arbeiten geht. Deswegen wäre das vollkommen fein. Ich gehe das Risiko ein. Also los.
Hervorragend. No risk, no fun. Genau. Dann möchte ich gerne darauf eingehen, was du da gesagt hast zum Thema dieses Vor-Ort-Sein, vielleicht auch aus Prinzip, also diese Vorgaben ja auch zu sagen, du musst zum Beispiel 50% deiner Arbeitszeit vor Ort sein oder 2-3 Tage die Woche oder so. Und das wird dann zum Beispiel auch teilweise in Unternehmen ja wirklich getrackt. Dass, ich kenne auch Unternehmen, wo wirklich Management durch die Flure geht und guckt, wie gerade so die Anwesenheitsquote ist und dann wird so eine gefühlte Anwesenheitsquote irgendwie aufgenommen und dann in der nächsten Versammlung irgendwie gesagt, das geht ja so nicht, weil zu wenig im Büro sind. Ob das stimmt, ob das nicht stimmt, keine Ahnung. Und was mich an der Diskussion auch manchmal so stört, und das zahlt eigentlich auf das an, was du gesagt hast, dass Anwesenheit als so eine Art Wert gehandelt wird. Also du bist anwesend, dann ist es was Gutes. So, du engagierst dich fürs Unternehmen oder für deine Kollegen oder so. Und das ist ja immer dieses typische, ich glaube, es zieht sich bei dir auch gerne durch dieses Prinzip, eine Start with Why, also erstmal mit dem Warum zu starten, warum tun wir etwas, warum möchten wir etwas, worauf soll das einzahlen und wo kommen wir auch her, also welche zum Beispiel bisherigen Frustrationspunkte oder Probleme gab es und wofür soll eigentlich eine Lösung geschaffen werden. Und dieses ins Büro gehen ist ja eigentlich die Maßnahme dahinter, um etwas zu erreichen, nämlich dieses Warum. Und ich habe jetzt auch letztens von Unternehmen gehört, die gesagt haben, ja, ins Büro zu kommen und mit den Kollegen zusammen im Büro zu sein, ist doch ein Wert, den wir vertreten. Und es ist ja kein Wert, sondern es ist ja irgendwie so ein Doing, so eine Maßnahme. Und welcher Wert steckt dann dahinter? Und in einem Workshop vor ein paar Wochen hat auch mal jemand aus dem Vorstand gesagt, ja, warum unterhalten die Leute sich nicht einfach? Also warum, die haben doch dieselben Themen. Zum Beispiel also Projektmanagement ist ja so ein Thema in ganz vielen Unternehmen, wo es übers Unternehmen verteilt, zum Beispiel ProjektleiterInnen gibt, die ja irgendwo im besten Falle nach so einem einheitlichen Vorgehen irgendwie agieren und nach Standards etc. und die sich ja eigentlich intensiv austauschen sollten, weil es immer ähnliche Probleme gibt, ähnliche Vorgehen, Prozesse etc. und man ja wahnsinnig viel voneinander lernen kann und nicht jeder ja in jeder Ecke des Unternehmens irgendwie wieder irgendwas von Neuem erfinden muss und da seine Zeit drauf setzen muss, weil es das alles schon gibt. Und dann war eben diese Person da und hat gesagt, ja, aber warum reden die denn nicht einfach miteinander? Also ich meine, die haben doch dasselbe Thema. Warum sagt Person X aus den USA, spricht nicht mit Person Y aus Europa oder Asien? Und da fehlt es ja einfach ganz, ganz oft an dem, warum sollte ich mit dem anderen reden? Also was ist da auch unternehmensseitig die Zielsetzung dahinter? Also was sind die Unternehmensinteressen und was sind auch die persönlichen Interessen dahinter? Und dann eben da auch einen organisatorischen Rahmen ja auch für zu setzen, ne? Und wenn dann eben Mitarbeitende auch dastehen, jetzt, ich springe ein bisschen zum Thema, warum sollte ich ins Büro gehen, dann fragen ja ganz viele auch, warum soll ich denn bitte ins Büro gehen? Also was tue ich da, wenn ich von morgens bis abends in Teams-Konferenzen sitze oder in Videokonferenzen? Da muss ich ja nicht im Büro sitzen und mein Umfeld damit belästigen, dass ich den ganzen Tag eigentlich nur auf dem Bildschirm gucke und mit Leuten spreche, die nicht im selben Büro sitzen. Mhm. Und da einfach wirklich einen Rahmen und einen Raum zu geben, warum tun wir diese Dinge, warum ist das sinnvoll und nicht einfach platt irgendwie in den Raum zu packen, so alle kommen ins Büro und das ist unser Wert, nach dem wir leben. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ich mag da gerne andocken, weil ich mir auch öfter schon Gedanken darüber gemacht habe und ein bisschen kennst du mich und du weißt, glaube ich, dass ich immer nach der guten Absicht von Menschen Ausschau halte und versuche zu ergründen, warum und wozu sich Menschen so verhalten, wie sie sich eben verhalten. Und ich denke jetzt gerade an die von dir beschriebene Führungskraft oder das Management, was durch den Flur geht, von den Personen, von der Person hast du gerade gesprochen, die gegencheckt, ob da jetzt wirklich Menschen sind. Und man könnte dann ja das Kontrollmotiv erkennen. Also tatsächlich, da möchte jemand kontrollieren. Wenn ich es jetzt versuche zu reframen und die gute Absicht zu erkennen, wäre quasi die umgekehrte Seite der Medaille, das Bedürfnis nach Sicherheit. Nach Sicherheit, nach vielleicht auch Struktur, nach dem, wie kann ich hier für mich auch als Führungskraft einen Rahmen schaffen, sodass ich noch das Gefühl habe, ich kann Einfluss nehmen. Und ich glaube, da sind wir ganz schnell bei hochindividuellen persönlichen Themen. Also ich sprach vorhin ja gerade von Persönlichkeitsanalyse und Co. mit diesem Tool. Es ist witzig, dass du jetzt das Thema aufbringst und wir vielleicht auch zu diesem Thema auf die Art und Weise nochmal zurückkommen. Und da halt hinzuschauen und zu sagen, was ist denn das Bedürfnis beispielsweise der Führungskraft? Also wenn die Sicherheit da so laut wird, dass plötzlich das Prinzip der Kontrolle herrschen darf. Wenn aber Mitarbeiterin X oder Mitarbeiter Y sagt, nee, warte mal, das ist für mich hier nicht die Arbeitsweise, die ich brauche, um gut arbeiten zu können, dann muss man da natürlich auch wieder gucken, wie kriegt man das denn einher und sticht dann einfach über unter, wie es so schön heißt, Führungskraft gewinnt, weil Führungskraft hat das Sagen. Oder stellt man sich weiter die Frage, was sind unsere Unternehmensziele oder was sind unsere Teamziele und wie können wir das bestmöglich erreichen? Und wenn wir dann da ansetzen, dann wäre es vielleicht auch so, wenn man dann mal ehrlich ist, dass man vielleicht auch als Führungskraft einen Tick von diesem Sicherheitsbedürfnis abrücken müsste, um dem Bedürfnis der Mitarbeitenden entgegenzukommen. Aber ich glaube, das kannst du nur, wenn da halt auch Vertrauen herrscht. Und das eine geht ja meistens nicht ohne das andere. Und dieses Vertrauen, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es ist entweder historisch gewachsen, so dass man gut miteinander funktioniert und Vertrauen da ist, oder man Mitarbeitende einstellt, von denen man ahnt, dass man denen vertrauen könnte, oder dass es sich mit der Zeit halt ergibt und aufbaut. Wenn ich aber vom Persönlichkeitstypus, ich bleib einfach mal dabei, wenn ich hoch unsicher in mir selber bin und Themen ohne Ende in mir trage, was total menschlich ist, und natürlich gibt's das in Führungsrollen, dann wird's natürlich auch schwer, da über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, so, und ich vertraue jetzt einfach mal, weil das wird nicht gelingen. Deswegen würde ich immer in solchen Momenten dazu einladen, genauer hinzuschauen und entweder in der Gruppe darüber zu sprechen und dann tatsächlich die Bedürfnisse von allen Beteiligten anerkennen, also tatsächlich zur Sprache bringen, anerkennen und sagen, worum geht's euch? Was wünscht ihr euch? Das braucht aber natürlich auch einen Rahmen, in dem das besprochen werden kann, weil es, wie gesagt, ich glaube, sehr persönlich werden könnte und hochindividuell. Und wenn dann eine Wertung stattfindet mit du bist nicht in Ordnung oder du bist auch nicht in Ordnung, dann kann kein Vertrauen aufgebaut werden. Vielleicht kennst du dieses Konzept der psychologischen Sicherheit. Das ist in meiner Bubble immer sehr, sehr laut. Und das halt hervorzubringen, ist, glaube ich, elementar, damit man halt auch miteinander sich weiterentwickeln kann.
Ist total spannend, dieses gemeinsam aushandeln, weil ich bin ja weniger in diesem Coaching-Kontext unterwegs oder diesem, was du ja auch gerne machst, diese Gruppenarbeit und gemeinsam rausfinden, ne, so über Werte und persönliche Bedarfe und so weiter. Bei mir geht es aber einfach auch oft darum, so generelle Anforderungen einzusammeln in der Breite, sei es quantitativ, sei es qualitativ. Und immer wieder, wir sind ja wirklich jetzt über die Phase hinweg, wo man sagt, okay, Management bestimmt was und Mitarbeitende nehmen das an und setzen es um und dann ist gut, sondern alles, was wir tun, insbesondere auch in meinem Bereich, dieser ganze Kommunikations- und Zusammenarbeitsbereich, geht es ja viel darum, einfach gewisse strategische Vorgaben von oben mit den Anforderungen der Mitarbeitenden zusammenzubringen und dann eben zu gucken, dass man für das Unternehmen etwas schnürt, was gut funktioniert. Und in diesem Bereich Remote Work und wie oft gehe ich ins Büro und so weiter und so fort, frage ich mich tatsächlich, also es gibt ja eine ganz große Angst, dass die Mitarbeitenden, wenn man sie ganz offen fragen würde zu dem Thema, einfach den kompletten konträren Part einnehmen würden zu dem, was das Unternehmen möchte oder das Management. Und das Management sagt, hey, wir fänden es cool, wenn ihr 2 bis 3 Tage die Woche ins Büro kommt. Und alle Mitarbeitenden würden wahrscheinlich sagen, nein, 100% Remote Work, da wäre ich dabei. Und ich frage mich, ob das wirklich so ist. Also wäre das wirklich so, wenn man es gemeinsam aushandelt und gemeinsam, ich weiß nicht, ob du so einen Prozess schon mal begleitet hast, so gemeinsam wirklich drüber spricht, wie das ganze Thema Homeoffice Remote Work gestaltet werden kann und an welchen Stellen eben auch diese Mehrwerte, die es ja total viel gibt, entstehen können, wenn ich zum Beispiel mich im Büro treffe zu bestimmten Themen, Workshops, Formaten, Ereignissen, Frühstücksrunden, Kaffeerunden. Ich gehe zusammen Mittagessen und Afterwork, wenn wir jetzt mal auf dieser Essen- und Trinkenschiene sind, als auch eben fachliche Anlässe, die dazu einladen, sich eben persönlich zu treffen. Und wenn man das gemeinsam aushandeln würde auf einer total vertrauensvollen, offenen Basis, wäre ich super gespannt, was da rauskäme.
Ja, und vielleicht auch mit der Grundhaltung. Also jetzt können wir dann nochmal zum Ursprung so zurückkommen. Es ist mir persönlich egal, also ich denke jetzt gerade, ich bin in der Rolle einer Führungskraft, es ist mir persönlich egal, wo ihr sitzt. Hauptsache, wir erreichen unser Ziel. Und auch mit dieser wirklichen Haltung von, es ist mir gleich. Ich habe ein anderes persönliches Bedürfnis vielleicht, ja, aber in Summe ist es mir gleich. Ich habe aber dafür die Ziele im Blick. Und wenn man dann halt feststellt, über diese Einladung, dass jeder so sein darf, wie er ist, ergibt sich vielleicht auch ein ganz anderes Verhalten. Das wäre ja zum Beispiel ein ganz interessantes Experiment. Also wenn man da in seiner Haltung arbeitet und sagt, ist mir gleich, was dann halt passiert. Und dann tatsächlich auch nochmal guckt, und was braucht ihr eigentlich? Wonach ist euch? Und vielleicht auch immer mal wieder gegencheckt, wie stark verbunden fühlt ihr euch eigentlich zum Unternehmen? Wie ist es so? Vermisst ihr vielleicht einen sozialen Zusammenhalt? Also ich glaube, ich würde da schon viel über Fragen und immer wieder andocken gehen. Und ich muss gerade sagen, ich denke an unser Redaktionsteam vom Systemischen Netzwerk. Das ist ja jetzt eher ein kleines Team, aber wir arbeiten seit über 3 Jahren ausschließlich remote miteinander zusammen. Wir kannten uns vorher nicht. Ich habe die gerade die ersten beiden freien Mitarbeiterinnen, die habe ich natürlich nach meinen Ideen gesucht und auch zum Glück gefunden. Und auch die jetzt in den vergangenen Monaten dazugekommen sind, da arbeitet die eine auf Fuerteventura, die andere lebt in Berlin. Und wir arbeiten ausschließlich online zusammen und es klappt hervorragend. Und wenn du die fragen würdest, obwohl sie in Anführungszeichen fast alle nur meine freien Mitarbeiterinnen sind, fühlen die sich arg verbunden. Und da herrscht ganz viel Vertrauen von meiner Seite und es ist mir wichtig, es ist mir ein wichtiges Projekt, das Systemische Netzwerk, keine Frage. Klar, könnte da auch ein Risiko mit dabei sein, wenn ich da vertraue, aber ich gehe mit vollem Vertrauen da rein und wurde bisher nicht bestraft dafür. Und da ist es auch so, dass wir immer mal wieder die Frage stellen, und wie ist es gerade so und fehlt dir was, brauchst du was, was auch immer, und es klappt ganz hervorragend. Also so das da. Und wenn ich selber zum Beispiel jetzt sage, im Unternehmenskontext, im Teamkontext, ich vermisse Afterwork, was auch immer, ja, dann kann man das ja vorschlagen. Und das aber über immer wieder in dieses Gespräch gehen. Und ich glaube fest daran, dass man über Remote, über digitale Kommunikation miteinander Verbindung halten kann. Gerne über die Arbeitsebene auch. Also tatsächlich das Miteinander arbeiten und das auf Distanz, aber vor allem das Gespräch und auch das 1-zu-1-Gespräch oder 1-zu-N-Gespräch, dass man halt sich wirklich sieht und auch nicht nur digital im schriftlichen miteinander kommuniziert, also asynchron kommuniziert. Ich glaube, es braucht den synchronen Austausch. Ich glaube, das ist ganz wichtig und vor allem auch den Austausch auf verschiedenen Ebenen, ne? Mimik, Gestik, Körpersprache und bitte immer auch was Persönliches. Also, dass man auch was Persönliches mit einbettet. Das machen wir bei uns immer. Die meisten Weeklies, die wir führen, die starten immer mit einer Plauderei. Da könnte man auch sagen, was für eine verlorene Zeit, also würde die BWLerin in mir sagen. Aber auf der anderen Seite merke ich immer wieder, dass das das Wichtigste überhaupt ist, damit man danach reibungsloser miteinander arbeiten kann. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf alle deine Punkte so geantwortet habe oder einfach nur meinen eigenen Film gerade gedreht habe. Da darfst du gerne mal kommentieren.
Man darf immer seinen eigenen Film drehen.
Danke dafür.
Ich hab gerade parallel geguckt, weil mir gerade heute Morgen in die Instagram-Timeline was zu dem Thema gespürt ist. Vielleicht können wir dazu mal Bezug nehmen.
Sehr
ich
gern.
Folge Brand 1 auf Instagram und die haben eigentlich immer so ganz, ganz nette Zitate und Ausschnitte aus irgendwelchen Artikeln. Und da haben die tatsächlich vor 3 Stunden gepostet folgendes Statement. Seltsam, dass überhaupt jemand der Firma Mystery Minds etwas abkauft, denn sie sorgt dafür, dass etwas eigentlich Selbstverständliches passiert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens lernen einander kennen. Sie melden sich an und ein Algorithmus lost zum Beispiel jede Woche zwei Leute einander zu, damit sie sich über Video miteinander unterhalten. Die aus der einen Abteilung treffen die aus der anderen, so wie im echten Bürogebäude im Treppenhaus, in der Kaffeeküche oder nach der Konferenz auf dem Gang. Nur eben virtuell. Das fand ich ganz witzig. Ich weiß, genau, Mystery Coffee können wir, glaube ich, nochmal ganz kurz einordnen. Ist eine Firma, falls jemand das nicht kennt. Es gibt bestimmt auch, oder Mystery Minds heißt die Firma und das Format heißt Mystery Coffee oder ich glaube auch Mystery Lunch, irgendwie so. Und letztendlich ist das Format, dass ich eben per digitalem Algorithmus irgendwie zugelost werde und mich dann eben digital mit anderen zum Kaffee oder auch zum Lunch oder sowas treffen kann. Und das ist ja relativ groß geworden, als eine Pandemie kam und wir sind alle zu Hause und wie stellen wir wieder Nähe her? Und deswegen fand ich dieses Zitat ganz spannend. Ich weiß nicht, hast du da einen Gedanken zu?
Immer, sofort. Mein Gehirn springt ja ganz gerne auf neue Impulse an. Ich bin große Freundin von Vernetzung, das weißt du. Und das, was ich daran aber liebe, sind meistens spontane Begegnungen, die nicht geplant sind. So, wenn ich jetzt mir vorstelle in einem Unternehmen, ich darf so ein Mystery Coffee erleben, kann das, glaube ich, was Charmantes haben, weil es einfach interessant ist, andere Menschen kennenzulernen. Also das ist so die eine Perspektive, wo ich denke, ja, okay, kann man machen. Ist für mich halt ein anderes Ziel oder ein anderer Zweck als das, was du als Eingangsthema genannt hattest. Ne? Bei dir ging es ja um Nähe oder wie können wir Nähe herstellen. Da wäre es eher, wie können wir eine Organisation, also die Bestandteile einer Organisation, eines Systems, wie können wir die Systemmitglieder miteinander in Verbindung bringen, wenn es keine permanente Möglichkeit der Begegnung vor Ort gibt. Finde ich nicht schlecht. Ich glaube, das reicht nicht. Das ist mein nächster Gedanke. Und ich glaube, es braucht auch weiterhin, um diese spontanen Begegnungen zu ermöglichen, die Präsenz im Raum. Das könnte man jetzt als konservativ bezeichnen, aber nochmal, ich bin große Freundin von Digitalisierung. Ich bin große Freundin auch von digitalen Netzwerken, auch tatsächlich den Social Networks dieser Welt, wenn man es halt entsprechend auslebt, dass es um echte Verbindung geht und nicht nur um Platzierung von Werbung. Aber ich mag die Zufallsbegegnung. Ich habe dir vorhin von meinem Kaffeeladen erzählt. Ich habe im Moment gerade meine Mittwochsroutine. Ich halt versuche mir eine Pause zu gönnen mitten in der Woche und erlebe dort halt sehr, sehr guten Kaffee. Aber ich stehe vor allem in diesem Laden und habe mich bisher in jeder Woche mit mindestens einer fremden Person unterhalten, weil dort kaum Platz ist und die Atmosphäre so angenehm und alle die Gemeinsamkeit, Leidenschaft für Kaffee in sich tragen. Ich möchte diese Zufallsbegegnung nicht missen und ich glaube, das ist im unternehmerischen oder im Arbeitskontext ähnlich. Also wir haben uns ja auch bei einem Frühstück kennengelernt und wahrscheinlich gerochen, gespürt, dass wir irgendwie eine Verbindung zueinander haben. Das wäre uns, glaube ich, online nicht so schnell oder anders gelungen. Ich würde es nicht ausschließen, ne? Weil das ist bei uns im systemischen Netzwerk auch so, wenn wir unsere Veranstaltung haben, dann lade ich immer dazu ein, halt zu hören, zu gucken, zu schauen, zu wem kann ich eine Resonanz erkennen oder aufbauen und mit wem möchte ich danach nochmal in den Kontakt gehen. Es ist für mich aber einfach anders und ich glaube, es braucht alles, wenn es dann möglich ist. Mal angenommen, es ist in einem Unternehmen nicht möglich, weil man ausschließlich remote arbeitet, das gibt's ja auch, dann braucht man, glaube ich, andere Formate digitaler Art, so vielleicht auch wie dieser Mystery Coffee Call, aber auch zusätzliche, so dass man gut in die Verbindung miteinander gehen kann, weil auch da geht's ja um synchrone Kommunikation. Es geht ja um Begegnung und diese synchrone Kommunikation. Ich glaube tatsächlich, dass das der Schlüssel auch für Nähe sein könnte. Asynchron, ich setze noch einmal an, dann kannst du gerne noch mal weiter drauf spielen. Also auch asynchrone Kommunikation, wenn ich an WhatsApp-Verläufe und Ähnliches denke, mit guten Bekannten, Freunden, Freundinnen, läuft hervorragend, wenn wir uns vorher schon mal begegnet sind. So ist mein Eindruck. Mit Fremden finde ich das nicht immer so wertvoll, hilfreich. Ich glaube, es könnte auch mit der Zeit gelingen. Aber irgendwann braucht es dann die Begegnung in Präsenz. Deswegen, ich glaube, gute Kommunikation, gutes Miteinander braucht sowohl digital als analog, braucht sowohl asynchron als synchron. Und in welchem Verhältnis das stattfindet, kommt, glaube ich, sehr auf die Menschen an, also die Beteiligten und auf die Ziele, die man miteinander verfolgt. Das sind so meine Gedanken dazu. Entschuldigung für den Mini-Vortrag.
Ach, kein Problem.
Was? was geht dir durch den Kopf? Weil du hattest ja eingangs diese Frage auch gestellt oder dass sich das Thema irgendwie beschäftigt. Was sagst du denn dazu?
Ja, mich beschäftigt dieses Thema im Sinne von, was ich eingangs schon mit diesem Beispiel Thema Projektmanagement und warum tauschen die Leute sich nicht aus oder so, schon mal angerissen habe, dass ich eben in meinen Projekten merke, dass die Menschen einen organisatorischen Rahmen für Austausch, für Kommunikation, Interaktion oft mittlerweile brauchen, weil es eben, wie du sagst, einfach nicht mehr so viele Situationen gibt im Arbeitsalltag, wo ich mich zum Beispiel in der Kaffeeküche treffe, wenn ich eben viel auch von zu Hause zum Beispiel arbeite. Und dann braucht es oft eben so einen organisatorischen Rahmen, damit ich auch als Mitarbeitende merke, ah, okay, es ist aber auch gewünscht, weil es ja immer auch so ein Gefühl von, ich verplemper vielleicht meine Zeit ist. Spannenderweise, wenn die Leute früher 20 Minuten in der Kaffeeküche gehangen haben, war das Gefühl von, ich werde hier vielleicht irgendwie als eine Person, die ihre Zeit verquatscht, war nicht so groß, wie wenn ich jetzt zum Beispiel digital irgendwie mich 20 Minuten verquatsche. Und vielleicht hat es auch ein bisschen was mit diesem Tracking und es ist ein bisschen nachvollziehbar, was ich wo tue, zu tun. Also wir haben auch in Social Intranets immer das Thema, wenn ich viel like und wenn ich viel kommentiere, dann denken andere von mir, ich hätte zu wenig zu tun. Und was auch wieder so ein bisschen damit zu tun hat, wie natürlich sowas kulturell geprägt ist. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieses Mystery Coffee einfach so einen bestimmten organisatorischen Rahmen gibt, wo ich zum Beispiel weiß, wenn das Unternehmen das anbietet, dann ist das ja auch gewollt, dass man sowas nutzt. Und dann kann ich zum Beispiel mich da anmelden, werde zugelost und solche zufälligen Bekanntschaften machen und dann ist das eine schöne Aktion. Und ein weiterer Aspekt, finde ich, der da ganz wichtig ist im unternehmerischen Kontext, dass ich das Gefühl habe, dass, also sich einfach irgendwie zufällig zulosen zu lassen, ich glaube, kann für die einen ganz bereichernd sein und für die anderen irgendwie nicht. Also es ist ja total geschmacksabhängig, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Zum Beispiel bei mir ist es auch so, dass mir Interaktion mit Menschen, auch wenn ich es total gerne mache, die Energie eher entzieht, weil ich zum Beispiel ein introvertierter Typ bin, der jetzt nach außen hin vielleicht nicht super introvertiert wirkt, aber ich quasi in dem Sinne introvertiert, mir entzieht das tatsächlich Energie und ich brauche dann einfach wieder Ruhe und Zeit alleine, um die wieder aufladen zu können. Und zum Beispiel so eine Mystery-Coffee-Geschichte wäre für mich etwas, das würde ich vielleicht mal ausprobieren, aber es wäre nichts, was ich jetzt so dauerhaft irgendwie, wo ich mich wahrscheinlich beteiligen würde, weil es mir in meinem Arbeitsalltag vielleicht auch eher die Energie erziehen würde für andere Dinge. Und im unternehmerischen Kontext sind wir ja eigentlich immer fachlich unterwegs oder in unserer beruflichen Rolle. Und was ich zum Beispiel festgestellt habe, was mir persönlich, das ist wirklich eine total subjektive Meinung, total gut tut, wenn ich über fachliche Themen, über Zusammenarbeit, über gemeinsame Themen, die ich entdecke und wo ich merke, dass es Menschen in meiner Umgebung gibt, die auch an diesen Themen interessiert sind, weil zum Beispiel digital eine Community erstellt wurde, wo alle Interessierten reinkommen und sich austauschen, dass ich darüber zum Beispiel dann mit gewissen Personen in Verbindung komme und dann merke, und das ist bei mir in den letzten Jahren auch 90-95% digital gewesen und nicht persönlich vor Ort oder nicht vor Ort, weil persönlich ist es für mich trotzdem ist Digitales, dass ich dann eben merke, okay, zu der Person spüre ich eine Verbindung und zu einer anderen eben nicht. Und darüber entwickelt sich dann eben auch das berufliche oder vielleicht auch persönliche, private Verhältnis weiter, weil ich mit diesen Menschen mich dann so gut verstehe über die fachlichen Themen, dass ich eben auch privat vielleicht mich mit denen anfreunden möchte. Ich versuche immer, diese ganzen Formate, die initiiert werden, auch von der internen Kommunikation, daraufhin zu prüfen, ob die in irgendeinem Kontext stehen. Und manchmal neigt man ja dazu zu sagen, ach, das wäre doch ein witziges Format oder das wäre doch jetzt ganz cool, weil wir wollen wieder mehr Nähe herstellen, lass mal das und das machen. Und für Mitarbeitende steht es manchmal gar nicht in so einem Kontext und die wissen gar nicht, warum sie das jetzt tun sollen. Und wenn ich das aber auf so einer fachlichen Ebene initiiere, dann verstehe ich ja, worauf das einzahlen kann im Rahmen des Unternehmenskontexts und meiner beruflichen Rolle. Und das finde ich einfach sehr spannend, weil wir in der internen Kommunikation zum Beispiel immer ja damit zu tun haben, dass etwas so ein bisschen so als Selbstzweck wahrgenommen werden könnte. So, warum macht ihr das jetzt gerade? Ist das einfach just for fun? Weil irgendwie Kommunikation, früher habe ich immer gesagt, man sollte nicht so dastehen, als wäre man die mit Farbenfähnchen flyern, ne? Sondern das ist ja immer, das zahlt ja wirklich immer auf was ein und diese Erkenntnis wird ja auch immer stärker und trägt sich auch immer weiter durch. Deswegen finde ich das Feld einfach sehr spannend, weil es so viele verschiedene Facetten hat.
Ich würde eine Sache da gerne noch erwähnen wollen. Ich glaube, das passt da ganz gut zu und ich muss es erwähnen, weil ich das immer erwähne. Und dann müssen wir aber tatsächlich bald auch schon zum Finale kommen. Also das nur am Rande. Es ist so, dass ich gerade auch bei deinen Ausführungen wieder dachte, worum geht's eigentlich? Und zum Beispiel auch bei so einem Mystery Coffee Call oder bei ähnlichen Formaten, da denke ich, ja, das kann schön sein, je nachdem, so wie du es auch beschrieben hast, aber geht's nicht eigentlich um Resonanz? Und ich glaube, immer wenn wir Resonanz erleben, schönen Gruß an Hartmut Rosa an der Stelle, der da ein wunderbares Buch dazu geschrieben hat und in verschiedenen Podcasts dazu zu Gast war, vielleicht können wir ihn auch nochmal verlinken in den Shownotes, der spricht von Resonanz erleben. Und wenn wir Resonanz erleben, vor allem also wenn wir mit anderen Menschen schwingen, so wie wir das manchmal haben, wenn wir miteinander sprechen, was ja auch die Motivation für den Podcast war, das halt mit anderen dann zu teilen, wenn wir so in unsere Zone geraten, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was gerade um uns herum passiert, sondern einfach nur miteinander schwingen. Das finde ich, sind die schönsten Momente im Leben. Und ich glaube, das brauchen wir in der Arbeitswelt genauso wie im Privaten. Zum Beispiel erinnere ich mich, das ist ewig her und es ist ein wirklich technisches Thema gewesen. Ja, wir haben eine Datenmigration besprochen in einem IT-Projekt. Ich kann mich noch an das Bild erinnern. Wir saßen im Eckbüro, 19. Stock, Berliner Tor da hinten und waren in einer Gruppe aus allen Akteuren, Entwickler, Admin, Projektmanagement, Beratung. Wir saßen alle zusammen und haben über ein richtig fettes IT-Problem gesprochen. Aber es war so schön, weil wir alle miteinander im Austausch waren. Ich glaube, Nicht-ITler können das vielleicht nicht so verstehen. Aber es war wirklich schön. Und diese Verbindung halt zu erleben, das kriegt man, glaube ich, selten in der asynchronen Kommunikation hin. Und man braucht, glaube ich, da eher diese synchrone Begegnung. Ich würde es weiter nicht ausschließen wollen. Das nehme ich mir nicht raus, dass es anders auch gelingen kann. Ich glaube, es ist einfach wahrscheinlicher, wenn man Raum für 1:1 oder halt auch, ja, auch in der Gruppe, wenn man das schafft. Aber es geht, glaube ich, vor allem, auch wenn ich mir selber jetzt gerade zuhöre, ich glaube, es geht vor allem um die synchrone Kommunikation, die Resonanz ermöglicht. Das vielleicht noch
mal. Das heißt aber auch im digitalen Umfeld, richtig? Also nicht nur, ich bin vor Ort im Raum, sondern ich bin zum Beispiel wie wir, wenn wir irgendwie über WhatsApp-Video sprechen oder sowas jetzt nicht.
Das ist mir egal.
Genau, also wenn wir uns Sprachnachrichten hin und her schicken, haben wir auch irgendwie persönliche Resonanz.
Ja, aber weil wir so schnell sind, ne? Wir sind da ja, ganz du musst genau auch überlegen, das ist schon fast eine synchrone Kommunikation, stimmt, die wir produzieren. Ja. Und ich glaube, deswegen landen wir auch in diesem Sog ganz schnell, also behind the scenes, ne? Wir haben manchmal unsere Schleifen, das erwähnten wir, glaube ich, auch schon in unserer Einführungsfolge. Und das ist so cool, weil wir uns da richtig reinreden. Aber ich glaube, es ist die Geschwindigkeit des Austausches von Nachrichten. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das kommt der synchronen Kommunikation schon sehr gleich.
Ja. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum telefonieren wir nicht einfach, aber wir machen dann beide parallel noch was anderes und antworten dann immer schnell. Aber absolut, also das ist schon fast synchrone Kommunikation, aber wir kennen uns jetzt auch eben schon ein paar Jährchen und auch
genau,
privat.
Deswegen
und so
geht das.
Ja. Deswegen geht das. Wobei ich auch die Theorie, und ich will das Thema gar nicht so jetzt expandieren, genau, wir müssen nämlich langsam zum Schluss kommen, aber ich habe auch so eine Theorie, aber ich kann die noch nicht so richtig beweisen, dass ich manchmal denke, dass man zum Beispiel mit Personen, wo man zum Beispiel persönlich gar nicht so matchen würde, im nicht-digitalen Umfeld, ob da zum Beispiel im digitalen Raum so gewisse zwischenmenschliche Dinge, wie soll man es sagen, weggefiltert werden, wenn man sich eben auch noch nicht gut kennt und gerade kennenlernt, dass man erst gar nicht in so eine zwischenmenschliche Interaktion gerät, wo man feststellen könnte, wir matchen gar nicht so gut, sondern dass man in diesem digitalen Raum tatsächlich gut zusammenarbeiten kann, weil diese persönlichen Interaktionselemente so ein bisschen weggefiltert werden.
Oh,
und
spannend,
ob dann zum Beispiel genau, also berufliche Zusammenarbeit, fachliche Zusammenarbeit zum Beispiel gut funktioniert, Und eine neutralere Perspektive. Ich hatte es zum Beispiel in den letzten Jahren, dass ich öfter reine Remote-Projekte hatte. Mhm. Teilweise wirklich die Projektbeteiligten erst nach Projektabschluss irgendwann mal kennengelernt habe, weil ich durch Deutschland getourt bin und dann mal bei Kunden vorbeigeguckt habe und wir einen Kaffee zusammen getrunken haben oder abends essen gegangen sind und gesagt haben, hey, lass nochmal auf einen erfolgreichen Go-Live anstoßen oder so. Und man dann festgestellt hat, das hat aber überhaupt nicht zu der persönlichen Beziehung irgendwie deutlich was beigetragen, sondern es ist eigentlich wie vorher, als hätten wir uns nur digital getroffen und es war total nett, sich persönlich zu treffen. Aber es war jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, das hat jetzt auch mal total einen draufgesetzt und jetzt habe ich diese Person nochmal total anders kennengelernt oder ein anderes Gefühl oder so. Sondern es war dann für mich so, ja, es war ein super nettes Treffen. Aber mein digitaler Eindruck hat sich nicht großartig verändert. Also das nochmal auf einer neutralen Ebene. Und ich glaube, das wäre so mein Resümee, egal auf welcher Ebene wir uns so befinden und unterwegs sind, ist natürlich immer subjektiv von den beteiligten Personen abhängig, auch von den Geschmäckern, vom einfach wie verhalte ich mich in welchem digitalen oder also vor Ort Raum und was kann sich daraus dann einfach entwickeln.
Und das vielleicht auch so allgemein. Also ich könnte jetzt auch noch ein paar Beispiele zu dem geben, was du gesagt hast, mache ich jetzt aber nicht im Hinblick auf unsere zeitliche
Vorgabe. Nein, wir müssen
zuhören. Genau, ich habe gleich einen Anschlusstermin. Aber ich glaube ganz allgemein auf das Thema, um das, was du, also auf das einzugehen, was du anfangs gesagt hast und worum es jetzt hier so ging. Ich glaube, es gibt wie immer auch keine einheitliche Lösung. Ich meine, das Einzige, was wir jetzt vielleicht resümiert haben, ist tatsächlich Raum für Begegnung zu schaffen und für vielleicht auch Resonanz erleben, synchrone Kommunikation. Aber sonst gibt es, glaube ich, nicht eine allgemeine Lösung mit zu X% wird es auf jeden Fall funktionieren und überhaupt und sondern dass man halt immer genau hinschauen muss, wie sind die Ziele, was ist das, was man gemeinsam erreichen möchte? Welche Beteiligten hat man in Summe? Und welche Arbeitsmöglichkeiten hat man? Also welche Tools sind auch im Einsatz? Und erst wenn man sich alles angeschaut hat, das ist eigentlich ein hochsystemischer Blick auf das Ganze, dann kann man gemeinsam halt auch ausloten, ob jetzt alleine oder mit externer Unterstützung ist eigentlich gleich. Wenn man es alleine schafft, ist es sehr schön, aber nutzt auf jeden Fall, wenn ihr in einem solchen Kontext seid, diese Metaebenen-Gespräche, um zu schauen, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Wie ist es jetzt gerade? Und wie kann es sich verändern, damit es vielleicht noch besser wird oder damit wir gemeinsam immer besser werden? Das wäre so meine abschließende Frage oder vielleicht fast schon eine Empfehlung dazu. Was ist deins, damit wir dann uns gleich verabschieden können?
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn ich das wieder so anhöre, oder wenn ich das so höre, wie du das auch so beschreibst, wie da so ein Prozess sein kann, dann zahlt das immer so auf diesen strategischen Blick ein. Und ich liebe ja strategische Prozesse tatsächlich, aber nicht auf so einer High-Fly-Ebene, sondern wenn man wirklich so absolut logisch diese Dinge analysiert, durchgeht und ableitet und dann eigentlich gar nicht mehr, und das liebe ich ja an diesen strategischen Prozessen, man muss eigentlich gar nicht so viel sich selber ausdenken, sondern wenn man sich diese ganze Datenlage technisch formuliert, mal anschaut, ergeben sich die Themen und Maßnahmen und so weiter fast schon von selbst daraus. Gut, man braucht auch gewisse Erfahrungen und muss ein bisschen was kennen und dann kann man das auch so in den Topf reinwerfen. Aber ich finde es total spannend, eben diese Dinge abzuleiten. Und deswegen ist es auch, ne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde ganz oft nach so Best Practices gefragt und hast du hier mal eine Blaupause und wie machen es denn andere Unternehmen? Ja, ich kann da natürlich immer Beispiele geben und Co. Aber ob du jetzt ein Unternehmen mit 100, 1000, 5000, 14.000 Mitarbeitenden weltweit bist, wie du strukturiert bist, Hierarchie, Kultur, Strategie, Ziele und Co. ist ja alles verschieden. Die Menschen sind verschieden. Dementsprechend ist es wirklich ein total individueller Prozess. Und glaube ich, das ist mein Resümee, das, was hoffentlich irgendwie einen Impuls gegeben hat, auch wenn es hier keine Blaupausenantworten auf das Thema gibt.
Danke, danke dafür. Und vielleicht können wir es auch so machen, weil du das fast schon übergeleitet hast. Wenn ihr, die ihr uns jetzt gerade zugehört habt, wenn ihr Ideen, Meinungen, vielleicht auch Anregungen habt oder auch einfach erzählen möchtet, was bei euch ganz gut läuft, das mache ich nämlich in meinen Webinaren immer. Ich lasse immer alle Beteiligten halt kommentieren, womit sie ganz gute Erfahrungen gemacht haben, dann schickt uns das gerne. Also wir freuen uns total, wenn ihr entweder uns über Instagram erreicht oder direkt auf Podigy unter dem Podcast das kommentiert, was euch dazu einfällt. Dann können andere auch mitlesen. Das ist immer der Vorteil daran. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail entweder an jh@jana-hohlweg.de. Stimmt
korrekt.
Das? Yes. Oder Kontakt, wie der deutsche Kontakt, @sandrabrauer-wie-das-bier.de. Das wäre sehr schön und würde uns freuen. Und wir nehmen herzlich gerne Bezug auf eure Kommentare und Fragen in einer unserer nächsten Folgen. Und ich finde es übrigens, Jana, vollkommen fein, dass wir jetzt gerade in dieser Themenwelt gelandet sind. Und vielleicht ist das auch ein Resümee, was ich jetzt geradezu auf der Metaebene zu unserem Podcast ziehen würde. Ein Thema pro Folge reicht vollkommen. Jetzt absolut. deine letzten Worte, letzte Chance, eine Minute.
Ein Thema, eine Folge, absolut gutes Resümee, damit wir uns auch im Rahmen dieser Themen fokussieren. Es ist eh immer schwer, innerhalb von einer Stunde über so ein Thema zu sprechen.
Ja.
Ein Thema pro Folge, wunderbar. Und damit verabschieden wir uns aus diesem Podcast, danken fürs Zuhören und hören uns in 2 Wochen wieder.
Ciao, ciao. Wir freuen uns darauf. Tschüss, liebe Jana. Tschüss, ihr alle. Bis bald.